bisschen wiederholen und tiefer in das Wort hineingehen. Und um euch nochmal ein bisschen in Erinnerung zu rufen, worum es ging. Ich habe mir hier 4 Punkte aufgeschrieben. Durch Gnade sind wir herausgerettet aus dem Herrschaftsbereich Satans und auch aus diesen ganzen fleischlichen Dingen, die das Wort beschreibt. Hatten wir ja an der Konferenz auch ein bisschen etwas davon gehört. Aber dann weiter, wir sind nicht einfach nur persönlich errettet, sondern mit einem Ziel, nämlich für die Gemeinde. In Apostelgeschichte hatten wir den Vers gelesen, wo es heißt, dass Gott die Gemeinde mit seinem eigenen Blut erkauft hat. Also der Bruder hat auch gesagt, es ist eine Lüge des Zeitalters, dass die Errettung das Ziel ist. Ja, das Christenleben fängt erst an mit der Errettung. Du bist nicht angekommen am Ziel, wenn du gerettet bist, sondern du bist an die Startlinie getreten mit diesem Schritt. Und weiter, wir haben einen neuen Menschen, ein neues Leben empfangen und wir können im Tod bleiben. Ja, tot, aber doch lebendig. Ein Geheimnis. Tot im alten Menschen, aber lebendig im Herrn und im neuen Menschen. Und schließlich, wie gesagt, der Lauf beginnt mit der Errettung und wir möchten doch auch alle ans Ziel kommen. Und darüber möchte ich auch noch mal ein bisschen reden. Ja, der Bruder hatte in der Versammlung gefragt, wie kann ich denn ans Ziel kommen? Wie kann ich mein Herz bewahren? Kann ich das überhaupt? Aber ja, der Herr ist auch treu, das anvertraute Gut zu bewahren. Und mir sind 2 Punkte wichtig geworden, als ich nochmal diese Verse in Epheser gelesen habe. Und da möchte ich ein bisschen genauer mit euch reinschauen. Vielleicht liest man schnell drüber. In Vers 2, in Kapitel 2 von Epheser steht, in welchen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Herrscher der Gewalt der Luft. Ja, das hat mich angesprochen und über diese 2 möchte ich ein bisschen genauer reden heute. Es gibt diesen Herrscher der Gewalt der Luft. Der möchte nicht, dass die Menschen gerettet werden. Und wenn sie es sind, dann möchte er, dass sie nicht mitarbeiten am Aufbau, dass sie am besten wieder zurückgehen in die Welt. Es klang auch an in ein paar Zeugnissen. Es ging da um den Pharao in Ägypten, der das Volk nicht ziehen lassen wollte. Und Mara dann mit dem Holz, wo das Wasser süß wurde. Und wir haben das auch gerade in der Hausversammlung, deshalb hat es mich sehr angesprochen. Und möchte ich deshalb auch mit euch ein bisschen genauer draufschauen. Ja, es hat den Herrn alles gekostet, haben wir gehört, um uns zu erretten. Und um seiner großen Liebe willen hat er uns herausgerettet aus diesem Herrschaftsbereich des Herrschers der Gewalt der Luft. Und zwar, um ihm zu dienen. Ja, das ist 2. Mose 7, Vers 16 zum Beispiel. Da sagt der Mose zu Pharao, dass er das Volk gehen lassen soll, um dem Herrn zu dienen. 2. Mose 7, Vers 16. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen. Ja, es sind ja Bilder auch für uns geschrieben im Alten Testament. Es ist nicht einfach eine Geschichte von Israel und interessant zu wissen, sondern es sind Bilder für uns, sagt das Wort. Und wenn wir dieses Bild hier sehen, ist es ganz klar für mich, es ist nicht richtig, wenn jemand sagt, die Errettung ist das Ziel. Ja, wir sehen, der Herr hat das Volk Israel aus Ägypten geführt, um ihm zu dienen. Nicht, um auf der Sinai-Halbinsel Urlaub zu machen. Ja, es hat ein Ziel, mit dem Gott das Volk herausgeführt hat. Und auch der Zacharias sagt doch, dass er uns errettet aus der Hand unserer Feinde, ihm zu dienen ohne Furcht. Da musste ich dran denken. errettet, ihm zu dienen. Und in Epheser 2,22 heißt es auch, dass wir aufgebaut werden zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ja, auch das war ein Ziel Gottes, als er das Volk herausgeführt hat. Er hat gesagt, er wird ihnen einen Ort zeigen, wo sie den Tempel bauen sollen. Darum ging es. Sie sollten das Haus Gottes bauen. Aber der Pharao hatte einiges dagegen. Und mich hat es sehr angesprochen und ich möchte mit euch da reingucken, was der Pharao dem Mose so an Kompromissen vorschlägt. Der hat nämlich ein paar Vorschläge. Und es zeigt, wie groß die Errettung Gottes ist, wie groß dieses Werk des Herrn ist, woraus er uns gerettet hat. Und 2. Mose 8, 21 bin ich jetzt. Also ihr kennt ja die Geschichte auch mit den 10 Plagen. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein. Ich lese euch einfach die 4 Stellen, wo der Pharao dem Mose einen Vorschlag macht. Also 2. Mose 8, 21 bis 23. Da rief der Pharao Mose und Aaron und sagte, geht hin und opfert eurem Gott hier im Land. Mose erwiderte, es ist nicht statthaft, es zu tun, denn wir würden dem Herrn, unserem Gott, opfern, was den Ägyptern ein Greuel ist. Siehe, wenn wir vor den Augen der Ägypter opfern, was ihnen ein Greuel ist, würden sie uns da nicht steinigen. 3 Tagesreisen weit wollen wir in die Wüste ziehen und dem Herrn, unserem Gott, opfern, wie er uns befiehlt. Ja, also hier der erste Kompromissvorschlag. Bleibt doch hier und dient dem Herrn hier, ja. Hier haben wir den einen ägyptischen Gott, hier den anderen und hier ist noch der Herr daneben. Ist doch gut. Kein Problem. Was wollt ihr denn? Aber das geht nicht, ja. Wir sind rausgerettet aus dem Bereich der Welt und Religion. Ja, man könnte sagen, Pharao bietet ihnen an, macht doch eine Religion hier. Wozu wollt ihr so weit weggehen? Aber Mose sagt, und das fand ich auch sehr gut, 3 Tagesreisen weit wollen wir in die Wüste ziehen. Was ist am dritten Tag? Das ist die Auferstehung. Ja, der Dienst ist in Auferstehung. Es ist ein neues Leben, was wir haben. Es ist nicht so in der Welt, ich weiß nicht, es gibt ja viele Glaubensrichtungen, die modern sind heute so und Dinge. Aber was wir machen, es ist was anderes. Es hat nichts damit zu tun. Ja, es geht nicht, in Ägypten zu bleiben und dem Herrn dort zu dienen. Es wäre ein Greuel für die Ägypter, sagt der Mose ja auch. Also dieser Kompromiss ist absolut nicht akzeptabel. 3 Tagesreisen weit wollen wir ziehen. Wir wollen ganz raus, nichts damit zu tun haben. Okay, dann in Vers 24 antwortet der Pharao. Da sagte der Pharao, ich will euch ziehen lassen, damit ihr dem Herrn, eurem Gott, in der Wüste opfert. Nur entfernt euch nicht zu weit. Ja, gut, dann geht, aber geht nicht zu weit weg. Seid nicht so extrem. Ja, hier in Ägypten ist doch auch schön. Ich möchte schon noch ein bisschen ein Auge auf euch haben. Auch dieser Kompromiss war nicht, hat der Pharao dann auch nicht zugelassen. Wir müssen ganz raus. Wir haben nichts mehr zu tun mit der Welt. Wir sind ganz herausgerettet. Aber es zeigt auch, wie der Feind wirkt. Ja, dieser Herrscher der Gewalt der Luft. Es gibt ihn. Und er hat ein Ziel. Es ist ein Kampf. Also, und es ist ein Wettlauf auch. Und dieser Feind existiert. Und er hat ein Interesse, das Volk Gottes abzuhalten vom Dienst. Er möchte das nicht, dass sie herauskommen. Und er versucht, sie irgendwie noch Zugriff auf sie zu bekommen. Und es geht auch weiter dann in Kapitel 10, Verse 8 bis 11. Da hat er nochmal einen Vorschlag. Darauf wurden Mose und Aaron wieder zum Pharao gebracht. Und er sagte zu ihnen, zieht hin, dient dem Herrn, eurem Gott. Wer alles soll denn mitgehen? Mose antwortete, mit unseren Jungen und mit unseren Alten wollen wir gehen, mit unseren Söhnen und mit unseren Töchtern, mit unseren Schafen und mit unseren Rindern wollen wir gehen, denn wir haben ein Fest des Herrn zu feiern. Er aber sagte zu ihnen, so gewiss möge der Herr mit euch sein, wie ich euch mit euren Kindern ziehen lasse. Seht doch selbst, dass ihr Böses vorhabt. So nicht. Zieht doch hin, ihr Männer, und dient dem Herrn, denn das ist es, was ihr begehrt. Und man jagte sie vom Pharao hinaus. Ja, man sieht das Herz des Pharao. Er ist überhaupt nicht für sie. Er ist sehr böse, sieht man daran. Aber der Punkt ist, er sagt, okay, die Männer können gehen. Kein Problem. Aber er möchte die Frauen und Kinder behalten. Damit sind die Männer auch nicht frei. Ja? Er hat immer noch Zugriff auf sie, Gewalt über sie. Aber auch das ist nicht akzeptabel. Der Herr sagt ja, du und dein Haus sollen gerettet werden. Der Herr hat uns ganz frei gemacht. Der Feind hat kein Recht mehr, uns irgendwie noch im Besitz zu behalten. Und das Letzte, sein letzter Vorschlag dann, ist in Kapitel 10, 24 bis 26. Da rief der Pharao Mose herbei und sagte, zieht hin, dient dem Herrn. Nur eure Schafe und Rinder sollen zurückbleiben. Und auch eure Kinder mögen mit euch ziehen. Mose aber sagte, gäbest du selber in unsere Hände Schlachtopfer und Brandopfer, damit wir sie dem Herrn, unserem Gott, zubereiten. Unser Vieh zieht dennoch mit uns. Nicht eine Klaue darf zurückbleiben. Auch unser Besitz. Nicht eine Klaue. Selbst wenn Pharao ihnen die Schlachtopfer spendieren würde, ja. Sie müssen allen Besitz mitnehmen. Nichts bleibt zurück. Auch was der Herr uns gegeben hat, Haus, Wohnung, was auch immer, Arbeit, es gehört alles ihm. Er hat uns ganz frei gemacht. Der Feind darf das nicht mehr benutzen, um uns vom Dienst abzuhalten. Und auch auf unserer Seite sollten wir keine Kompromisse machen. Ja, wir sehen diesen Herrscher der Gewalt der Luft, der alles versucht, um irgendwie Zugriff noch zu behalten auf dieses Volk. Und er will sie zurückholen, ja, als sie dann ausgezogen sind nach der 10. Plage, schickt Pharao noch seine Armee, um sie wieder zurückzuholen. Und sie werden komplett vernichtet. Auch das ist gut zu sehen. Der Herr hat den Feind ganz vernichtet. Er hat uns ganz befreit. Der Feind hat kein Recht mehr auf uns. So vollständig ist diese Errettung heraus aus diesem alten Bereich, wo der Herrscher der Gewalt der Luft herrscht. Da sind wir ganz herausgerettet. Mit allem, auch mit unserem Besitz, bis zur letzten Klaue. Lobt den Herrn. Und sie gehen dann in die Wüste, ziehen durchs Meer, Schilfmeer, und der Herr vernichtet die Armee des Pharaos. Und ich bin jetzt in 2. Mose 15, Vers 22 und folgende. Da sind sie 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und dann kommen sie zu diesem bitteren Wasser am 3. Tag. Und da zeigt der Herr dem Mose ein Holz und das schmeißt er ins Wasser und es wird trinkbar. Das fand ich auch so eindrücklich. Ja, 3 Tage weit sollten sie ziehen. Am 3. Tag ist die Auferstehung und auch das Kreuz kommt da. Ja, unser Dienst ist in Auferstehung und das Alte ist gekreuzigt. Und was mich da auch angesprochen hat, der Herr stellt sich in diesem Abschnitt ihnen als der Herr, ihr Arzt, vor. Er sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. In welchem Vers ist es genau? Ja, genau, 26 am Ende hier in Elberfelder heißt es, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Bei Schlachter heißt es, ich bin der Herr, dein Arzt. Ja, wir werden gesund auch. Durch das Kreuz macht der Herr uns gesund und fähig, ihm zu dienen. Im alten Menschen können wir nicht dienen. Auch nach vielen Jahren wird es nicht möglich sein. Der alte Mensch wird nicht fähig sein. Nur in Auferstehung. Der alte Mensch muss am Kreuz bleiben. Und so können wir dem Herrn dienen, können seine Heilung erfahren. Und dann in Vers 27 kamen sie nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Ja, es gibt dann auch Ruhe und Erfrischung. Amen, ja. Auf jeden Fall, dieses Bild hat mir klar gezeigt, auch die Gemeinde ist keine Sonderlehre. Ja, es ist nicht unser Steckenpferd, wurde gesagt. Es zeigt, der Herr hat sie ganz herausgerettet mit allem, was sie hatten, um ihm zu dienen, um ins gute Land zu gehen und sein Haus zu bauen. Sie sollten nicht auf der Sinai-Halbinsel bleiben und ein schönes Leben haben einfach. Ja, dort sind ja heute Touristen. Also nein, es geht um den Aufbau der Gemeinde. Und der zweite Punkt, auf den ich eingehen wollte, ist das Zeitalter dieser Welt. Der Bruder hat in der Mitteilung mehrmals gesagt, dass es gewisse Lügen des Zeitalters gibt. Und das ist vielleicht nicht so offensichtlich manchmal. Und es ist auch nicht so wie offene Sünde, wo man direkt sagen kann, okay, hier ist jemand ganz weit weg von Gott. Aber dieses Zeitalter benutzt der Feind, er steht dahinter, muss man sagen. Wir sehen es auch noch in den Versen nachher. Der Feind benutzt es, um Zugriff auf die Gedanken zu bekommen. Ja, in Epheser 2, Vers 3, wir taten den Willen des Fleisches und der Gedanken. Ja, das Fleisch ist immer ein williger Verbündeter des Feindes, wenn es nicht am Kreuz bleibt. Aber auch die Gedanken prägt der Feind, ja. Ja, dieses Zeitalter erzählt dir, du musst entspannen, du musst dich selber finden, du musst tun, was dir gut tut. Das widerspricht dem Wort, müssen wir sagen. Der Herr hat gesagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Ja. Und so gibt es verschiedene Lügen in diesem Zeitalter, die Menschen prägen und wonach sie leben. Und ja, man muss wirklich sagen, es ist ein System des Feindes. Er steckt dahinter. Und ich lese euch mal vor, um ein bisschen zu zeigen, was das Wort sagt, was die Welt ist. 1. Johannes 2, 15 bis 16. Da steht, liebt nicht die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und die nichtige Ehre des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Ja, das Wort sagt, in der Welt gibt es zum Beispiel diese drei Dinge, Lust des Fleisches, Lust der Augen und nichtige Ehre des Lebens. Ja, das benutzt der Feind. Und ich fand es auch wichtig zu sehen, in Vers 15 schreibt Johannes, liebt nicht die Welt. Darauf ist diese Welt nämlich aus. Sie möchte unsere Liebe gewinnen. Sie möchte, dass wir nicht den Herrn lieben, sondern die Welt. Und deshalb gibt es hier die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, die nichtige Ehre des Lebens. Ja, da kann man sich in viele Dinge rein investieren und macht Spaß auch. Und es ist ja nicht schlimm, mal Fußball zu spielen. Warum denn nicht? Aber du kannst dich da auch komplett rein investieren. Und dann liebst du den Herrn nicht mehr. Und so gibt es viele Beispiele. Sie sind keine Sünde. Und doch steckt der Feind dahinter, wenn wir es zulassen, ja, wird es zu viel. Und wir haben auch im Wort ein warnendes Beispiel. Also, ich glaube, bei der Bibel ist es jetzt nicht so. Bei manchen Bibeln gibt es ja also eine Einführung über den Büchern. Da steht, wann es geschrieben wurde, wer es geschrieben hat, von wo. Und ich habe in Philemon und Kolosser, lesen wir gleich zwei Verse, die wurden 60 nach Christus geschrieben. Und der zweite Timotheusbrief 66 nach Christus. Also 5-6 Jahre später. Philemon, Vers 24. Philemon hat nur ein Kapitel, deshalb keine Kapitelangabe. Oh. Philemon kommt nach Timotheus, Titus, Philemon. Genau, Seite 420 in dem Kleinen. Vers 24, da schreibt der Paulus Grüße von seinen Mitarbeitern und da ist Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Demas ist ein Mitarbeiter. Und in Kolosser 4, Vers 14, da wird auch der Demas erwähnt. Kolosser 4, Vers 14. Es grüßen euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Ja, Demas war dabei im Jahr 60 nach Christus. Und in 2. Timotheus 4, Vers 10, also grob 5-6 Jahre später, was lesen wir da von Demas? 2. Timotheus 4, Vers 10. Denn Demas hat mich verlassen, da er das gegenwärtige Zeitalter liebt. Er liebt es. Also hier haben wir ein warnendes Beispiel. Es gab da einen Bruder, der war ein Mitarbeiter von Paulus. Wird hier zweimal in den Briefen erwähnt als ein Mitarbeiter. Und sagen wir 5 Jahre später, hat er die Welt geliebt und ist weggegangen. Und das war für mich eindrücklich, ja, diese Welt, das Zeitalter dieser Welt möchte deine Liebe gewinnen. Und es wird dich wegbringen, wie Demas. Ich habe keinen Vers gefunden, wo steht, dass er wieder zurückgekommen ist. Ja. Seid nicht naiv, lasst uns nicht naiv sein. Hinter diesem Zeitalter steht wirklich jemand. In 2. Korinther 4, Vers 4 sehen wir es auch. Da heißt es nämlich, in den Ungläubigen, denen der Gott dieses Zeitalters den Sinn verblendet hat. Es gibt einen Gott dieses Zeitalters, und das ist nicht der Herr, das ist der Herrscher der Gewalt der Luft. Und er verblendet die Menschen. Die Ungläubigen, aber wir können, wie wir gesehen haben, es kann auch bei Gläubigen passieren. Also es ist ganz eindeutig, dass da jemand dahinter ist, der Gott dieses Zeitalters wird der Teufel auch genannt. Aber jetzt noch ein paar positive Verse zur Ermutigung. ich war wirklich erstaunt, wie viel das Wort von dem Zeitalter redet. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, muss ich sagen, erst jetzt, wo ich genauer reingeguckt habe. Ich lese euch Galater 1, Vers 4 vor. Da geht es um den Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Hier wird dieses Zeitalter böse genannt. Ja, das Zeitalter ist böse. Sind wir uns dessen bewusst? Es gibt doch so viele schöne Sachen. Aber doch, das Wort sagt, es ist böse. Und es möchte deine Liebe gewinnen. Und Römer 12, Vers 2 hatten wir auch gelesen. Das ist mir sehr wichtig geworden. Ja, unsere Gedanken, in denen haben wir früher gelebt, als wir den Herrn nicht kannten. Aber auch jetzt können wir noch sehr gut nach unseren Gedanken handeln, ohne den Herrn. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir Umwandlung erfahren in unserem Denksinn. Dass der Feind da auch keinen Zugriff mehr hat. Ja, wir haben ja gehört am Anfang, der Herr hat uns ganz erkauft, ganz frei gemacht. Wir gehören nicht mehr dem Feind. Und auch in Titus 2, Vers 12, da heißt es, von der Gnade Gottes, die erschienen ist, allen Menschen Rettung zu bringen. Sie erzieht uns, damit wir die Ungöttlichkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen, gerecht und göttlich leben in dem gegenwärtigen Zeitalter. So viele Verse über das gegenwärtige Zeitalter. Das war mir gar nicht bewusst vorher. Und ich fand es sehr gut, die Gnade Gottes erzieht uns. Ja, lasst uns dranbleiben. Wenn wir beim Herrn bleiben, erfahren wir Umwandlung für die Gedanken. Wir erfahren diese Erziehung, dass wir besonnen, gerecht und göttlich leben in dem gegenwärtigen Zeitalter. Ja, dieses Besonnen hat mich hier auch angesprochen. Wir hatten ja im Sommer, werdet erfüllt im Geist und betrinkt euch nicht mit Wein. Und ich finde, es ist wirklich ein Zeichen dieser Zeit, dass die Leute trunken sind, nicht besonnen. Wenn man sieht, was sie tun, ja. Einerseits verteidigen sie das eine und dann machen sie genau das Gegenteil davon in ihrer Freizeit. Also, solche Dinge. Und sie investieren sich in Dinge und die Technologie wird die Welt retten und es wird immer besser alles. Das ist wirklich nicht besonnen, sowas zu sagen, wenn man heute in die Welt schaut. Aber wir haben die Gnade Gottes. Die hat uns herausgerettet und sie erzieht uns. Ja, aus Gnade sind wir gerettet und die Gnade erzieht uns auch weiter. Wenn wir dranbleiben, erfahren wir diese Erziehung. Damit wir die Ungöttlichkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, besonnen, gerecht und göttlich leben in dem gegenwärtigen Zeitalter. Ja, wer kann göttlich leben in diesem Zeitalter aus sich selbst heraus? Niemand kann das, aber mit der Gnade zusammen, mit dem Herrn in uns, in dem neuen Leben, wir können göttlich leben in dem gegenwärtigen Zeitalter. Und dieses Zeugnis sein für den Herrn, ein Ausdruck für ihn. Und in 1. Johannes gibt es auch viele ermutigende Verse. Wir haben ja schon geschaut, was dort über die Welt steht, was die Welt so ist. Aber 1. Johannes 4, Vers 4 sagt, ihr seid aus Gott Kindlein und habt sie überwunden. Denn der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Lobt den Herrn. Das sind auch sehr ermutigende Verse. Einerseits sehen wir, das Zeitalter ist, da steckt jemand dahinter. Es will unsere Liebe gewinnen, aber der Herr hat den Sieg schon. Es liegt an uns, dran zu bleiben und mit dem Herrn mitzuarbeiten. Aber dieser Herr in uns hat den Sieg. Er ist größer, als der in der Welt ist. Und in Kapitel 5 in 1. Johannes, Verse 4 und 5 heißt es, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Und wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glaubt das hier noch jemand nicht, dann schnell nachholen. Sprich mit dem Herrn, nimm ihn auf. Und dann geht es los. Zusammenarbeiten mit der Gnade. Und wir können diese Welt mit dem Herrn, in dem Herrn überwinden. Und in Sprüche 23, Vers 26 heißt es auch, mein Sohn, bewahre dein Herz. Das ist auch wichtig. Sehr wichtig, wenn wir sehen, wie die Welt versucht, unsere Liebe zu gewinnen und sie vom Herrn abzuziehen. Bewahre dein Herz. Ja, und der Herr sagt es uns ja nicht, weil es unmöglich wäre. Also wenn der Herr sagen würde, bewahre dein Herz, aber es ist gar nicht möglich, das würde ich selber irgendwie als ungerecht empfinden. Aber wir haben schon auch die Möglichkeit. Zum Beispiel sagt der Paulus dem Timotheus in 2. Timotheus 2, 22, gut zu merken, 2. Timotheus 2, 22, fliehe die jugendlichen Lüste. Das liegt an uns. Ja? Wo gehe ich hin? Was schaue ich an? Was höre ich an? Das ist unser Teil. Der Herr sagt ja, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das ist das Erste. Gib dem Herrn dein Herz. Aber dann sei auch weise. Ja? Fliehe die jugendlichen Lüste. Sei dir bewusst, dass das Zeitalter hinter diesem Zeitalter steht, der Herrscher der Gewalt der Luft, der möchte dich gern zurückholen nach Ägypten. Zieh nicht so weit weg, sagt er dir. Sei nicht so extrem. Oder bleib doch ganz hier. Wozu weit gehen? Und Natürlich, der Herr ist auch fähig. Ja, es ist die Gnade Gottes, die uns erzieht. Die Gnade Gottes erzieht uns, besonnen, gerecht und göttlich zu leben in dem gegenwärtigen Zeitalter. Ja, lasst uns dranbleiben, lasst uns auch weise sein. Die jugendlichen Lüste fliehen. Der Welt nicht den Zugriff auf unser Herz geben. Gib dein Herz dem Herrn und vertraue ihm ganz. Und er ist auch der Sieger. Er ist in uns und er ist größer als der, der in der Welt ist. Und zum Schluss noch will ich erwähnen, 2. Timotheus 1, Vers 12. Den hatten wir auch in der Botschaft gehört. Der Herr ist fähig, das anvertraute Gut zu bewahren. Ja, wir bleiben bei ihm. Wir nehmen die Erziehung durch die Gnade an. Und der Herr ist auch fähig, dass wir bereit sind bis auf seinen Tag. Und er bewahrt auch dann das anvertraute Gut. Lob den Herrn. Ja, es ist eine sehr große Errettung aus Gnade. Und lasst uns mit der Gnade weiter zusammenarbeiten, um ganz umgewandelt zu werden. Amen.